Allein, dass Nikolas und ich da mit Wissenschaft auf der Bühne stehen. Wissenschaft, wo auf Partys immer so, Mathe habe ich nie verstanden. Also, dass wir sehen, dass Leute das interessiert, und zwar viel, und Leute gerne da sind und sich das gerne angucken, das ist so ein befriedigendes, schönes Gefühl, für das man so, also wir zumindest so dankbar sind, dass das irgendwie einfach eine schöne Zeit ist, die wir da haben.
Essen im Ohr. Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen im Ohr, dem Talk mit Persönlichkeiten hier aus der Stadt Essen. Uns gibt's jeden Dienstag neu, also abonniert am besten den Podcast und lasst uns natürlich gerne Kommentare und am liebsten auch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Und wenn euch noch was unter den Nägeln brennt, schickt uns eine Mail an podcast@radioessen.de. Hier geht's um Menschen aus Gesundheit, Sport, Kultur und vielem mehr. Zum Beispiel hatten wir einen Gast, den ihr vom Promi Big Brother kennt, Valentina Doronina. Es war mein Meteorologe da, der zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung auf der Suche nach einer Partnerin war. Und wir haben mit zwei jungen Essenerinnen gesprochen, die über die Situation im Iran gesprochen haben. Ja, und welchen Gast würdest du dir noch für deinen Podcast wünschen?
Das ist jetzt eine Frage an mich.
Das war direkt eine Frage an dich, Reinhard
Lempfort. Das ist schwierig, weil wir in unseren, also ich mache zwei Podcasts und wir haben da eigentlich keine Gäste drin. Also wenn ich mir Gäste aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich für den Wissenschaftspodcast gerne mal irgendwie den ein oder anderen Nobelpreisträger mal fragen. Also jetzt nicht zum Nobelpreis an sich, sondern eher so, wie war denn der Weg dahin? Wie fällt man in diesen Topf, dass man irgendwann einen Anruf bekommt, sie haben den Nobelpreis gewonnen? Und für den anderen, für den Quatsch-Podcast, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwann mal Oliver Rohrbeck kennengelernt und habe mich darüber sehr gefreut. Das war für mich so, wow, da steht Oliver Rohrbeck vor mir und sagt Hallo. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, Oliver hätte ich als Gast auch gerne, allein wegen der Stimme.
Jetzt muss ich fragen, wer ist Oliver Rohrbeck?
Schande über dich.
Oliver Rohrbeck, gleich zu Anfang, es tut mir leid.
Oliver Rohrbeck ist Justus Jonas von den drei Fragezeichen.
Ah, okay. Ja, ich war eher Team andere Hörspiele.
Ja, okay, aber ja.
Ja gut, aber klar, Justus Jonas kennt man.
Ja, sollte man.
Und vielleicht habt ihr diese Stimme schon erkannt, die gehört zu Reinhard Lempfort. Er hat es schon gesagt, Podcaster, Wissenschaftler und vieles mehr. Darüber sprechen wir in dieser Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Ich bin Fabian Schulenkorf und begrüße auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich. Wann wurdest du denn zuletzt an deiner Stimme erkannt?
An der Stimme erkannt relativ selten eigentlich. Also, ich werde generell nicht erkannt. Also, ich bin jetzt keine Berühmtheit oder so. Ich wurde mal an der Stimme erkannt mit einem Kollegen zusammen, als wir auf dem, als wir beim Chaos Communication Camp waren. Das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist so ein alle paar Jahre stattfindendes Treffen des Chaos Computer Clubs und da habe ich mit meinem Kollegen Nicolas Wörl halt in so einer Schlange gestanden beim Merch und irgendjemand drehte sich vor uns um und guckt uns an, ihr seid das, weil halt die Stimme erkannt wurde, weil als Podcaster ist es ja so, dass man relativ wenig, also man steht wenig in der Öffentlichkeit mit seinem Gesicht, sondern wenn, dann eher mit der Stimme und dann erkennen die Leute einen, auch wenn, dann an der Stimme hauptsächlich, wie gesagt, also ich bin jetzt kein Promi oder so, mich erkennt niemand und da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich mache ja einen Podcast mit einem Promi quasi zusammen. Mhm. Also ich mache diesen Wissenschaftspodcast mit Nicolas Wörl und ich mache einen Quatschpodcast, so ein klassisches Laberformat, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer. Und Basti ist ja doch schon deutlich mehr in der Öffentlichkeit, so mit Fernsehen und allem drum und dran. Ich möchte nicht mit ihm tauschen, ehrlich. Also es ist ganz schön, in der zweiten Reihe zu stehen.
Okay. Da höre ich Bescheidenheit raus oder einfach nee, vielleicht auch den Wunsch nach ein bisschen Entspanntheit?
Genau, das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun. Das ist einfach tatsächlich, also wenn ich mit Basti mal irgendwo unterwegs bin, wenn wir in Köln oder in Essen oder so, was weiß ich, vorm Auftritt oder sowas essen gehen, wird der schon super oft erkannt, weil halt sein Gesicht halt bekannter ist als meins.
Ja, ja.
Und das ist ja für jeden immer nur so, können wir mal kurz ein Foto machen? Und Basti geht damit auch super um, ist immer super freundlich zu den Leuten. Aber irgendwann, oh, Das ist mein Handy, Entschuldigung. Das ist mein Wecker, sonst stehe ich um die Zeit auf.
Wir haben 8.35 Uhr, also Respekt dafür, dass du ja aus dem Wissenschaftsumfeld schon diese Uhrzeit hier im Radio Essen-Studio bist.
Vielen Dank. Ich war früher auch immer super früh im Labor, um zu gucken, ob die Anlage abgebrannt ist oder ob alles noch steht.
Also du warst nicht der typische Student, der bis 14.30 Uhr schläft?
Nee, ich glaube, der typische Student, der bis 14.30 schläft, ist auch ein hartes Klischee. Also generell, ich glaube, in allen Fachrichtungen, aber vor allem in den Naturwissenschaften ist das absoluter Quatsch. Also ich glaube, die Zeit, wo im Labor am meisten los ist, ist morgens.
Wir sind schon voll im Thema drin. Wir wollen dich, Reinhard Remport, aber erstmal näher kennenlernen. Und das machen wir im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr, traditionell mit unserem Steckbrief. Da habe ich ein paar Kategorien für dich und du füllst sie bitte aus.
Gerne.
Punkt 1, vollständiger Name.
Dr. Reinhard Remford.
Gehört der Doktor auch zum Namen oder ist das in Anführungsstrichen nur der Titel?
Nee, das ist, also genau genommen ist das ja ein akademischer Grad, den man hat. Man kann das Ganze oder konnte, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, in seinen Personalausweis eintragen lassen. Dann steht da tatsächlich Dr. Remford oder so. Ist absolut unnötig, könnte man sagen, ist so eine Ego-Nummer. Aber kann hilfreich sein, wenn man eine Wohnung sucht.
Und? Hast du es im Ausweis stehen?
Ich habe es tatsächlich im Ausweis stehen, genau aus dem Grund, weil ich meine Wohnung gesucht habe in Köln. Und also mein Perso war abgelaufen und ich musste einen neuen haben. Und habe dann gesagt, so hier ist noch die Urkunde. Und dann wird das halt mit eingetragen. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr gemacht. Also ist auch schon ein bisschen her. Wie gesagt, ist für nichts zu gebrauchen. Ist auch absoluter Quatsch. Gerade auch so im Umfeld von Wissenschaftlern, in dem ich mich so bewegt habe, ist das vollkommen egal. Also der interessiert auch niemanden. Also wenn du da auf so Konferenzen bist, wenn du lang genug, also wir haben immer gesagt, wenn du nur lang genug an der Uni rumgehangen hast, hast du irgendwann einen Doktor, wenn du lang genug da geblieben bist. Aber so in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist es manchmal nützlich, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder so. Ja. Also da kennen wir ja auch das krasse Gegenteil. Ne? Wenn du einen ausländisch klingenden Namen hast, hast du Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Und
ist ja oft leider so.
Ja, genau. Also braucht niemand, macht eigentlich auch so gut wie niemand, war bei mir eher Zufall, weil er hat sich gerade aus dem Kontext ergeben.
Ja, und wenn man den Doktortitel schon mal hat oder den Doktorgrad, kann man ja auch nutzen, ne?
Ja.
Wir machen weiter im Steckbrief. Geboren am?
1.11.1982.
In?
Essen.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe, keine Kinder.
Aktuelle Berufsbezeichnung?
Internet-Dulli.
Das ist, glaube ich, auch der erste Internet-Dulli, den wir als Gast hier im Podcast haben.
Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Also ich bin eigentlich vom Beruf ja, wie gesagt, Physiker, aber ich arbeite halt nicht mehr als Physiker. Ich bin so durch Zufall in die Wissenschaftskommunikation gerutscht und dann halt in den Bereich Podcast. Also man könnte auch sagen Podcaster, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Podcaster ein Beruf ist, das ist irgendwie so Hobby eigentlich.
Wir können es mal offiziell machen, also mit deiner Wissenschaftsöffentlichkeitsarbeit bist du Unternehmer.
Ja, wenn man das sagen möchte, ja.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Wir sind noch im Steckbrief und zwar bei der Frage, größtes Hobby.
Podcast.
Okay, da hat jemand sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingsessen?
Alles. Nein, Pizza. Pizza geht immer.
Die kann uns retten. Liebster Ort in Essen oder dem Ruhrgebiet?
Liebster Ort in Essen ist sehr banal der Baldnersee. Da bin ich super gerne. Da habe ich geheiratet. Oh. Auf dem Baldnersee.
Auf einem Schiff der Weißen Flotte.
Ja, genau, auf einem Schiff der Weißen Flotte. War auch nicht geplant, ist auch eher so durch Zufall entstanden, weil wir einen bestimmten Termin hatten, an dem wir heiraten wollten. Weil das halt für die Familien, meine Frau kommt aus Ostfriesland, irgendwie die Familien zusammenzubringen, war halt schwierig. Und da haben wir einen Termin gefunden. Und die einzige Möglichkeit, diesen Termin zu wahren, war halt auf der Weißen Flotte zu heiraten. Kann ich aber jedem empfehlen. Ist ein bisschen teuer, also kostet halt was, weil du halt das Schiff für die Zeit chartern musst. Hat sich aber irgendwie gelohnt, weil man an einem sehr stressigen Tag, die Hochzeit ja nun mal ist, gerade auch für das Brautpaar, 2 Stunden Ruhe hat. Weil du hast diese Trauung unter Deck und danach schipperst du noch 2 Stunden auf dem Baldeneysee rum mit irgendwie ein bisschen Laugenkonfekt und irgendwie ein paar Getränken. Ja. Und bist halt so mit dem engsten Familienkreis, weil viel mehr Leute passen da halt nicht drauf, auf dem Schiff halt unterwegs und das war von der Hochzeit her so mit eine der schönsten Momente. Also kann ich jedem empfehlen, spart euch lieber irgendwie 700 Euro für eine große Torte und heiratet dafür auf dem Schiff.
Und für die Familie aus Ostfriesland, also nah am Wasser natürlich auch ganz passend.
Ich glaube, war für alle gut.
Cool, also, schön. Deine größte Stärke?
Meine größte Stärke, würde ich sagen, ist, unter Stress relativ strukturiert zu bleiben. Also ruhig zu bleiben, wenn es stressig wird, und zu improvisieren. Das ist eine Stärke, die ich selber früher nicht als solche erkannt habe, die im Laufe des Jobs, jetzt gerade mit so Bühnenshows und so, zutage getreten ist. Das habe ich mit Nikolas, mit diesen Wissenschaftsshows halt irgendwann gemerkt. Also ein schönes Beispiel dafür war, wir haben eine Kindervorlesung gehalten, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war fürs Kinderradio vom WDR oder so, in der Phänomenta in Lüdenscheid und hatten Experimente mit, die wir halt zeigen wollten. Wir hatten so ein kleines Tesla-Trafo hatten wir mit, wir hatten so eine Magnetschwebebahn, alles hinter der Bühne. Und an dem Tag hat wirklich gar nichts funktioniert. Also ist ja Klassiker bei Physikexperimenten, dass sie nicht funktionieren. Aber der Tag war wirklich richtig beschissen. Wir haben diese Magnetschwebebahn, also so ein langes Stahlband, wo halt ganz viele kleine Magnete draufgeklebt sind, haben wir ausgepackt aus unserem Kofferraum, haben das Backstage an die Wand gelehnt und hörten plötzlich so ein Klong und haben dann gemerkt, oh, hinter dem Vorhang, an dem wir das gelehnt haben, war so eine daumendicke, knapp 1 Quadratmeter große Metallplatte. Mhm. Und da klebte dieses Band mit den super starken Magneten plötzlich dran. Und wir haben es nicht mehr abbekommen. Dann haben wir das Tesla-Trafo aufgebaut und da auch irgendwie 2 Klammern sind abgerutscht. Das heißt, das war nicht mehr getuned, hat auch nicht mehr funktioniert. Und trotzdem war diese Kindervorlesung am Ende noch gut. Also hat trotzdem noch irgendwie Spaß gemacht. Aber solche Momente, da habe ich gemerkt, dass das geht dann irgendwie.
Und die vergisst man anscheinend
nicht. Genau, die vergesse ich vor allem nicht, weil wir diese Stahlplatte und die Magnete auf dem Möbiusband, auf dieser Schwebebahn dann tatsächlich mitgenommen haben. Wir haben das Museum gefragt, dürfen wir das mitnehmen, weil wir kriegen es hier nicht runter.
Wollte ich gerade fragen, hängen die Magneten da noch?
Nee, nicht mehr. Wir haben das ganze Konstrukt dann irgendwie ins Auto gepackt und ich habe im Labor dann in den nächsten Tagen irgendwie 1-2 Stunden damit verbracht, diese Stahlplatte seitlich mit einem Stück Holz und einem dicken Hammer von den Magneten runter zu kloppen.
Auch so, auch das gehört zur Physik.
Ja.
Gehört natürlich auch dein größtes Laster oder die größte Schwäche dazu?
Ich habe viele Laster und viele, viele Schwächen.
Ja, komm, eins reicht.
Ich mache zu wenig Sport, ich bin zu fett, aber das haben viele Leute, das Problem. Und da habe ich auch im Podcast schon häufiger offen drüber geredet, ein Thema für mich ist mentale Gesundheit. Ich habe Probleme mit Burnout, Depressionen. Hab mich da auch um einen Therapieplatz gekümmert, da auch viel von erzählt im Podcast, weil das tatsächlich ein Thema ist, das unglaublich viele Leute betrifft. Also die Dunkelziffer ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Und etwas, wo ich sagen muss, wo unser Gesundheitssystem leider echt scheiße ist, also echt nicht gut ist. Also wir haben ein super Gesundheitssystem in Deutschland. Ich bin dafür super dankbar. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie Therapieplätze zu bekommen, ist das Vorgehen dabei, finde ich, unglaublich schwierig. Das mag von außen nicht so klingen, aber für Leute, die betroffen sind, für die es manchmal schon schwer ist, morgens aufzustehen oder irgendwie sich zu irgendwas motivieren, von denen zu verlangen, rumzutelefonieren, bei verschiedenen Praxen nachzufragen, ob Plätze frei sind, sich auf Wartelisten schreiben zu lassen. Das ist eine Hürde, die ist für Leute, die nicht erkrankt sind, schon hier und da hoch. Aber für Leute, die an dieser Krankheit leiden, ist das teilweise eine fast unüberbrückbare Hürde. Und da bist du dann da und sagst so, ja komm, ist auch egal, dann halt nicht.
Also, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema interessiert, will ich an dieser Stelle verweisen auf Folge weiß ich nicht wie viel von diesem Podcast. Da haben wir gesprochen mit Jane Splett vom LVR-Klinikum, auch Betroffene. Und die hat genau solche Situationen auch noch geschildert und auch, ja, wie man zumindest einen Weg daraus finden kann. Mhm. Ich möchte den letzten Punkt im Steckbrief nennen. Deine drei Lieblingsgames.
Ich habe geliebt The Last of Us, den ersten Teil. Den zweiten, der hat mich irgendwann verloren. Aber den ersten absolut geliebt. Ich habe früher, als ich studiert habe, zu viel WoW gespielt. War nicht gut, aber will ich jetzt nicht sagen, dass das scheiße. Also war auch nicht kacke, war in seiner Zeit damals eine schöne Sache. Ich habe irgendwann dann nochmal angefangen, WoW zu spielen. Das hat sich so verändert, da bin ich komplett raus. Und ansonsten ist es wahrscheinlich immer das, was ich gerade spiele. Ich spiele gerade ein kleines Indie-Game, das heißt Death Door, also die Tür des Todes. Da spielt man so einen kleinen Raben, der so in, weiß nicht, so Zelda-Manier durch die Gegend rennt, Monster kaputt haut und Seelen sammelt.
Passend zu Halloween gerade, ne?
Ja, so ein bisschen.
Ja, vielen Dank für deine offenen Worte im Steckbrief. Bei uns nach dem Steckbrief schließen wir immer an mit den Fragen aus dem Glas. Und das schiebe ich dir immer rüber. Natürlich geräuschwirksam. Du darfst den Deckel einmal
ziehen,
öffnen. Oder? Und ja, du darfst von mir auch sogar drei ziehen.
Drei?
Ja, wir fangen mit einem an erstmal.
Nehmen wir mal die erste.
Die sind geschrieben in Sie-Form, aber wir haben natürlich auch die Du-Form.
Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Finde ich auch schwierig, weil waren auch viele. Also diese ganze Podcast-Nummer, die wir machen, ne? Also gerade methodisch inkorrekt, so das Herzensprojekt ist ein Podcast, den wir seit 12 Jahren machen, halt über Wissenschaft reden. Also wir reden jede Woche über 2 aktuelle Studien, aber auch ganz, ganz viel darüber, wie der Alltag als Wissenschaftler ist. Also wir haben damals in der Uni damit angefangen, wir haben so ein bisschen erklärt, was ist Peer Review, wie funktioniert Erkenntnisgewinn, wie funktioniert es, wenn man Forschungsanträge stellt, wie finanziert man sich an der Uni, wie ist das Leben, also wie plant man seine Karriere als Wissenschaftler, wie unsicher oder sicher ist das, welche Probleme hat man und so weiter und so weiter. Und das war ein Herzensprojekt, ein Hobbyprojekt. Und ich hätte damals nie gedacht, dass das so groß wird, wie es heute ist und auch nicht, wie viel das manchen Leuten bedeutet. Und dieses Feedback von den Menschen, die zu unseren Live-Shows kommen und mit uns reden, das ist für mich das mit Abstand größte Kompliment, das ich je bekommen habe, weil da war alles bei. Also da waren, wo ich wirklich selber mal Tränen in den Augen hatte, war ein junger Mann, der vor uns stand, der war vielleicht so 19 oder so, der uns gesagt hat, danke, dass ihr diesen Podcast macht. Der hat mich durch eine schwere Zeit gebracht, die letzten 2 Jahre auf der Krebsstation. Und wow. Ja, genau. Und da heult's halt fast, ne? Oder wir haben mal für einen Spendenlauf hier in Essen, der Run for Dreams, ich weiß nicht, ob der immer noch regelmäßig stattfindet, die sammeln immer für die für Forschung in der im Bereich halt auch Krebs für Kinder und so weiter, und die Tochter von Nikolas, also von meinem Podcast-Kollegen bei Methodisch Inkorrekt, war auch davon betroffen, und Leute haben Anteil daran genommen, und wir haben bei diesem Spendenlauf dann auch gesagt, ja komm, wir machen auch ein Team, ne? Werfen wir mit der GmbH mal irgendwie ein paar hundert Euro rein, dann haben wir, wenn jemand in unserem Team mitlaufen möchte, das Startgeld für die Leute zusammen. Mhm. Und wir haben gedacht so, ja komm, wenn so 10 Leute mitlaufen, ist ja toll. Ne? Also, und vielleicht möchte ja noch jemand was spenden, haben das im Podcast erwähnt, und das führte am Ende dazu, dass aus unserem Team 300 Leute mitgelaufen sind und über 30.000 Euro in unserem Team zusammengekommen sind. Und das sind so die Momente, wo du denkst so, ey, das war alles nur ein Hobby. Das war alles irgendwie nur so, haben wir für Spaß gemacht und machen wir auch immer noch hauptsächlich dafür, weil es uns Spaß macht. Aber war jetzt eine lange Antwort auf diese komische Frage.
Aber lass uns doch bei dem Thema direkt mal bleiben. Wir haben jetzt diesen Podcast oder deine Podcasts nur mal angeschnitten. Ich möchte gerne mal vorne anfangen.
Ja.
Wie bist du überhaupt zur Physik gekommen? Waren es die ersten Bauplätze oder? Weil du bist ja studierter Doktor Physiker.
Ja, wie bin ich da hingekommen? Also, ich bin in Essen aufgewachsen. Ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie, wenn man das so sagen möchte. Mein Vater hat in der Sternbrauerei, ich weiß nicht, ob man die noch kennt, die Sternbrauerei.
Na klar.
In der Sternbrauerei quasi am Fließband gearbeitet. Die Sternbrauerei war da, wo jetzt der RWE-Turm steht. Oder wie heißt der jetzt? Innogy? Oder wie auch immer, dieser Turm.
Ja.
Genau. Da hat er lange, lange, lange gearbeitet. Ich glaube, etwas über 20 Jahre, bis das Ding irgendwann geschlossen wurde. Und meine Mutter war halt ganz klassisch, wie es in der Zeit halt so war, Hausfrau und Mutter. Also ich habe noch 4 ältere Geschwister. Ich bin der Jüngste. Und ich bin in Essen-Altendorf groß geworden. Also so als wie gesagt klassische Arbeiterfamilie und einer meiner Brüder und ich waren die ersten aus unserer Familie, die überhaupt ein Abi gemacht haben, am Gymnasium am Stoppenberg, weil es meiner Mutter sehr wichtig war, dass wir auf einer christlich-katholischen Schule sind.
Ja, also. Und da haben wir schon herausgefunden, du hast zusammen mit Tobias Brecklinghaus Abi gemacht.
Genau, ja, wir waren im gleichen Jahrgang und haben zusammen Abi gemacht.
Den also Synchronsprecher, der hier
ja,
schon
war. Ich bin einmal sitzen geblieben in der Schule, in der 8. Klasse.
Und deswegen mit ihm in die Stufe gekommen.
Genau, deshalb in die Stufe gekommen. Und dann habe ich halt Abi gemacht und meiner Mutter war es unglaublich wichtig, dass wir, also gerade die jüngsten beiden Kinder irgendwie Abi machen und wenn es geht, irgendwie was studieren. Sie hatte selber keine Ahnung, warum oder so, aber so die Idee war dieses klassische, damit es euch mal besser geht. Mhm. Ne? Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann studieren gegangen bin. Also habe das Abi gemacht und dachte so, ja, studierst mal irgendwas. Und ich habe tatsächlich erst 2 Semester Maschinenbau in Bochum studiert und habe dann nach 2 Semestern halt gemerkt so, nee, das ist es nicht. Und wenn Mathe hier auch scheiße ist, dann kannst du auch direkt versuchen, Physik zu studieren. Das hast du in der Schule ja auch ganz gerne gemacht. Ja, und dann habe ich halt gedacht, komm, dann probierst du halt Physik. Und habe dann gesagt, dann kann ich auch in Essen studieren, wohne ich näher dran. Habe dann in Essen angefangen, Physik zu studieren, noch einer der letzten Diplomjahrgänge damals. Und habe da auch nach 2, 3 Semestern gemerkt, ist richtig, richtig scheiße. Also ich habe mehr als einmal heulend zu Hause gesessen und habe gedacht, ich pack das alles nicht, das ist alles irgendwie schlimm. Hab aber irgendwie auch keine richtige Alternative gesehen, was ich sonst machen sollte und bin dann halt also irgendwie an der Uni geblieben, hab dann noch irgendwie versucht, mein Diplom fertig zu machen, hab mich zu der Zeit auch schon wenig drum gekümmert, was will ich überhaupt danach machen, weil ich gar keinen Plan, ich gehe immer relativ planlos durchs Leben, auch so keinen richtigen Plan hatte, was willst du denn danach machen? Und dann war ich da halt, hatte meine Diplomarbeit angefangen und war fast fertig und dachte so, ja, was machst du jetzt? Ne? Im Job hätte ich mich vor einem halben Jahr mal kümmern müssen eigentlich. Ja. Ja, dann kam der Prof halt an und fragte so, ja, wir haben hier noch ein Drittmittelprojekt, Sie können auch hier bleiben und wenn Sie wollen, promovieren. Ich so, ja, bleibe ich halt hier. Ne? So der Weg des geringsten Widerstandes. Und bin dann da geblieben an der Uni, habe dann promoviert. Also ich habe das Diplom gemacht, bin dann nicht schnell genug an der Uni weggekommen, habe lange da rumgehangen und wie gesagt, wenn man lang genug da bleibt, dann muss, also irgendwann, du bist halt angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, arbeitest an Projekten und irgendwann schreibst du den ganzen Scheiß mal zusammen und dann reichst halt deine Doktorarbeit ein. Mhm. Dann bist du dann im Schlimmsten. Dann stehst du da. Die meisten Leute, die ich kenne, die gehen nach der Promotion halt von der Uni weg. Bei mir war das auch so. Ich bin dann auch in die Industrie gegangen, habe in Hessen in einer kleinen Firma eine Zeit lang gearbeitet, habe aber nach einem halben Jahr gemerkt, das ist nicht meins. Also ich kann mich nicht in einem Anzug auf irgendeine Messe stellen und mit Leuten über irgendwelche Materialien, also irgendwas anpreisen oder. Ich hatte einen super netten Chef, der war auch super verständnisvoll. Und ich bin irgendwann hingegangen, habe gesagt so, hey, dir tut mir leid, aber ich muss gehen. Das wird hier nichts für mich. Und dann bin ich gegangen, ich hatte dann auch keinen Job, also nix. Ich habe mich mit so kleinen Vorträgen, also so Kinder-Uni-Zeug oder mal irgendwie was fürs Radio oder so, über Wasser gehalten, mehr schlecht als recht. Ich habe ein Buch geschrieben irgendwann mal, also ich habe so um 2013 rum war es, glaube ich, relativ viel so Science-Slams gemacht, bin dadurch Zufall deutscher Meister geworden.
Also so quasi Poetry Slams, aber wo man etwas aus der Wissenschaft vorträgt.
Genau, so die das bekannteste.
So dass wir das auch verstehen.
Ja, also man versucht ein Thema populärwissenschaftlich möglichst witzig irgendwie zu erklären. Also muss nicht witzig sein, aber die meisten sind halt witzig. Mhm. Der bekannteste davon oder so mit die bekannteste Science Slammerin ist wahrscheinlich Julia Enders mit Dame mit Charme.
Ja, das Buch.
Buch kenne ich. Ja, das ist aus dem Science Slam entstanden eigentlich. Ursprünglich. Das habe ich zu der Zeit auch ganz gerne gemacht. Ich werde immer noch, wenn ich irgendwo mal eingeladen wurde, werde ich als der Science Slammer, ich habe das seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. Aber das habe ich zu der Zeit gemacht und da auch da gerade das Buch von Julia rauskam, war es in der Verlagsszene so, dass sie alle möglichen Science Slammer gefragt wurden, wollen sie nicht ein Buch schreiben? Und ich wurde unter anderem auch gefragt, habe dann ich habe ewig dafür gebraucht, habe dann ein Buch geschrieben. Damit konnte ich meine BAföG-Schulden zurückzahlen, das war sehr schön.
Oh, also mit einem Buch kann man sogar Geld verdienen.
Kann man, aber nicht viel. Also das hat auch nicht ganz für die BAföG-Schulden gereicht, aber für den Rest, den ich dann noch über hatte, hat es gereicht.
Aber wenn wir bei Uni-Klischees bleiben, das Thema des Buches passt ja auch, ne?
Ja, das, also das Thema des Buches ist, also thematisch ist das so ein bisschen so wie, so ein ganz klein bisschen wie Hartmut und ich von Oliver Uschmann, auch ein unglaublich tolles Buch. Mhm. Auf jeden Fall habe ich, also dieses Buch ist so, beschreibt so ein bisschen WG-Leben und erklärt dabei so Alltagsphänomene, also irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was ich als Themen da alles drin hatte. Irgendwie, wie funktionieren Batterien oder warum, wenn man so einen Kaffee umrührt, so ein Cappuccino, warum ändert sich der Klang des Löffels mit der Zeit? Muss man drauf achten.
Kannst du das? Ja, ja. Das Geräusch kenne ich. Ne, es wird dann immer so höher.
Genau,
ne?
Es wird höher. Klopp, 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 klopp. Es wird höher. Genau. Das warum? Nennt sich Hot Chocolate Effekt. Gibt's eine wunderschöne Veröffentlichung auch zu. Ganz, ganz schnell und einfach erklärt, ist eigentlich deutlich komplexer, aber in dem Moment, wo du rührst, rührst du Luft in die Flüssigkeit ein. Also ein bisschen. Also du bringst ein bisschen Luft in die Flüssigkeit ein und Luft ist im Gegensatz zu einer Flüssigkeit komprimierbar. Das ändert die Schallgeschwindigkeit dann in der Flüssigkeit, wenn Luft mit drin ist. Und eine Änderung der Schallgeschwindigkeit ändert halt den Ton, den du erzeugst, wenn du an den Rand stößt. Und diese Luft, wenn du aufhörst zu rühren, die steigt halt langsam wieder nach oben, also kleine Bläschen. Also das siehst du zum Großteil nicht, aber die Luft entweicht halt wieder aus der Flüssigkeit und dadurch ändert sich dann wieder die Schallgeschwindigkeit und dadurch ändert sich wieder der Ton. Ist wie gesagt ein bisschen komplizierter, ist es eigentlich noch, aber das ist so einfach zusammengefasst.
Ja, aber so funktioniert ja. Dann Science.
Ja, ja, also solche Sachen habe ich halt in dem Buch erklärt. Das Buch hat den Titel Methodisch korrektes Bier trinken. Ich hasse diesen Titel.
Ach so,
ja,
warum?
Nee, den Titel,
weil es um mehr als Bier trinken geht.
Naja, ja, auch. Und den Titel, den Titel bei einem Buch, ne, entscheidet am Ende meistens der Verlag, wie der Titel lautet.
Okay.
Und die wollten, glaube ich, irgendwie das an Methodisch inkorrekt anlehnen, halt an den Podcast, dass man es wiedererkennt. Und ich habe mir gedacht, nee, braucht man nicht, weil die Leute, die den Podcast einmal die Woche hören, die wissen, wie das Buch heißt und dass es erschienen ist. Ich hätte es gerne Schrödingers Kotze genannt.
Schrödinger ist doch der mit dem Hund, ne?
Nee, das ist der mit der Katze.
Ach, die Katze.
Okay. Ja, Schrödingers Katze und ich hätte es gerne Schrödingers Kotze genannt, weil es halt um so eine Party nach der WG geht. Aber
okay. Wer war noch der mit dem Hund war? Pavlov.
Das war Pavlov, ja.
Wir driften ab.
Ja.
Und sind dann aus diesen Science Slams, hast du da gemerkt, okay, Öffentlichkeit steht mir?
Nee,
Podcast?
Nee, den Podcast haben wir vorher schon gemacht.
Ach so.
Also den Podcast gab es vorher schon und also dieser Hang zu irgendwie gerne was auf der Bühne machen, was ja eigentlich was ist, was so natürlich Menschen nicht gerne machen. Also es gibt wenig Ängste, die größer sind für die meisten Menschen, als vor vielen anderen Menschen zu reden. Und das ging mir genauso. Also ich habe Vorträge gemieden, wo es nur ging. Ich hatte Angst davor, fand das nicht gut und so weiter. Hab dann mit Nikolas halt angefangen, diese Kindervorlesungen in der Uni zu machen und hatten dann so 10 Kinder immer so am Tag der offenen Tür, wo wir irgendwie Experimente gezeigt haben. Und irgendwann haben wir mal die Kinderuni hier an der Uni Essen gemacht. Das sind ja so Vorträge im Audimax, wo dann irgendwie 800 Kinder da reingesteckt werden und dann wird eine Stunde Vortrag über irgendein Thema gehalten. Und wir haben das für die Physik gemacht. Und an dem Tag, wo halt diese Kindervorlesung gewesen wäre, hat Nikolas mich morgens angerufen, weil er irgendwie sich eine Grippe eingefangen hat und konnte halt gar nichts mehr. Und dann hatte ich die Wahl, entweder ich mache das an dem Abend alleine oder gar nicht. Also es fällt aus. Da habe ich mich dazu durchgerungen, schwitzend das alleine zu machen und habe dann diesen Vortrag, also mit den Experimenten vor 800 Kindern alleine gemacht, mit einem Kollegen aus der Arbeitsgruppe, der mir dann noch bei den Experimenten kurz zur Hand gegangen ist. Aber das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, so, ja, okay, du stirbst nicht dabei, alles gut und irgendwann macht's auch Spaß. Und heutzutage ist es tatsächlich so, jetzt knapp 10 Jahre später, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich hier und da Probleme habe mit Depressionen und so weiter. Und Bühne ist immer eine Zeit, wo es mir richtig gut geht. Also die 2-3 Stunden, die wir bei einer Show auf der Bühne stehen, das ist wie nach Hause kommen. Das ist schön einfach. Da habe ich irgendwie, ne, da ist eine klare Struktur, das macht Spaß, es ist ein Publikum da, das Spaß daran hat. Und bei diesen 2-3 Stunden geht's einem gut. Und das hatte auch, glaube ich, Thorsten Sträter mal erzählt, also dass er manchmal bei Shows eigentlich gar nicht nach Hause gehen will.
Ja.
Weil die Zeit, die er da auf der Bühne steht, ist halt die, wo es ihm gut geht.
Und der das, auch offen über seine Depressionen spricht.
Genau. Und das kann ich bestätigen. Das habe ich teilweise auch.
Was macht das aus?
Das auf der Bühne, das
wie,
kann
wie
ich.
Wie kommt das?
Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist irgendwie dieses. allein, dass Nikolas und ich da mit Wissenschaft auf der Bühne stehen, ne? Wissenschaft, wo auf Partys immer so, ne, so, Mathe habe ich nie verstanden, also dass wir sehen, dass Leute das interessiert und zwar viel und Leute gerne da sind und sich das gerne angucken, das ist so ein befriedigendes, schönes Gefühl, für das man so, also wir zumindest so dankbar sind, dass es irgendwie einfach eine schöne Zeit ist, die wir da haben.
Also in dem Podcast Methodisch Inkorrekt oder auch eben in entsprechenden Aufführungen oder Bühnenshows. Ihr nehmt komplex, komplizierte Themen aus der Wissenschaft, meistens aktuelle. Oder wo du schon gesagt hast, irgendwie wo neue Studien oder so rauskommen.
Genau, also wir gucken immer so, beim Podcast erscheint einmal die Woche und ich setze mich irgendwann in der Woche mal hin, gehe so die üblichen Blogs durch, die es so gibt. Ne? Ich gucke so, was ist denn so passiert? Also es gibt ja guten Wissenschaftsjournalismus, guck dann, wenn ich ein Thema finde, das ich interessant finde, lese ich was dazu, guck, dass ich die Originalstudie in die Finger kriege, also das Originalpaper in irgendeiner Form, lese das dann noch, um es ein bisschen vertiefter zu haben. Und thematisch auch alles, also nicht nur Physik, sondern von Psychologie bis Medizin. Wir erklären auch immer die Nobelpreise, also machen immer eine Nobelpreisfolge. Da schwitzen wir immer, weil da kann man sich das Thema selber nicht aussuchen, sondern muss halt das nehmen, wofür es halt den Nobelpreis gibt. Ich erkläre zum Beispiel immer den Chemie-Nobelpreis und wenn ich mir angucke, wofür es den dieses Jahr gab, muss ich sagen, puh, das wird eine harte Woche, das vorzubereiten.
Mhm. Und wir sind gerade in der Woche,
ja,
in
genau,
der die Nobelpreise und vergeben werden.
Ja, auf jeden Fall, wir nehmen uns dann immer die Studien, lesen die und versuchen uns die gegenseitig zu erklären. Na, also Nikolas erklärt mir eine, ich erkläre ihm eine und wir machen dabei natürlich Fehler, weil wir sind halt nicht vom Fach in der Hinsicht.
Muss ich kurz, und auch so, dass auch NormalverbraucherInnen das verstehen.
Ne? Ja, also, genau. Ja.
Ich habe verstanden, was ihr erzählt, also meistens.
Ja, das ist ja so der Punkt, ne? Ich meine, ich bin halt Physiker. Ne? Wenn ich jetzt ein Paper aus der Chemie lese, habe ich halt so grundlegende Ideen, wie Wissenschaft funktioniert, wie Experimente funktionieren. Ich kenne ein paar Messmethoden, die auch Chemiker benutzen und so. Aber ansonsten habe ich genauso wenig Ahnung davon wie jeder andere auch. Ne? Und wir versuchen das dann so zu erklären, dass jeder das versteht. Also so, wie wir es selber auch verstanden haben. Wie gesagt, wir machen dabei Fehler. Das sagen wir aber auch. Daher kommt auch der Titel des Podcasts, Methodisch Inkorrekt. Mhm. Es ist unglaublich toll, weil wir eine Community haben, die auch aus vielen Wissenschaftlern besteht, die uns dann wenn irgendwas wirklich grob daneben ist, was selten passiert, uns korrigieren. Die uns dann Audiokommentare einsprechen, die wir dann in die nächste Folge packen wo Leute das dann nochmal besser erklären.
Also wenn euch dann jetzt ihr erklärt irgendetwas Quantenphysikalisches oder so und dann kommt jetzt Professorin Doktor, weiß ich nicht, und schreibt euch, nee Jungs, das war aber falsch, es sieht eigentlich so und so aus oder ihr habt dann quasi einen kleinen oder schwerwiegenden Fehler gemacht?
Ich wollte gerade sagen, das passiert nicht. Also so richtig grob falsch haben wir jetzt in über 300 Folgen, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir irgendwas wirklich grob falsch haben, weil so tief gehen wir auch gar nicht rein, können wir ja auch gar nicht, außer in unseren eigenen Fachgebieten. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Paper lese, wo es irgendwie um Festkörperphysik geht, da kann ich halt deutlich mehr zu erzählen, ne? Als irgendein Chemie- oder ein Psychologie-Paper oder so. Wir versuchen das so grob zu erklären, oder so weit, wie es wahrscheinlich auch ein Wissenschaftsjournalist tun würde.
Ne? Dann lass es einen kleinen Schnitzer sein. Und wie geht ihr damit um?
Wir sagen halt, wir haben einen Fehler gemacht und bitten dann häufig die Leute, die das irgendwie besser erklären können, entweder uns einen Audiokommentar einzusprechen, den wir in der nächsten Folge spielen. Wir laden die Leute, also je nachdem, was es ist, wenn es ein super interessantes Thema ist, wo wir irgendwie zufällig eine Fachkraft, also jemanden noch haben, auch mal als Gast ein für ein Interview oder so. Also wir gehen damit super offen um, weil Wissenschaft funktioniert auch so mit einer offenen Fehlerkultur. Also es ist unter Wissenschaftlern komplett normal zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht oder da ist was falsch. Das ist ja auch ein häufiges Missverständnis, ne, dass Wissenschaft vorgeworfen wird, so, ja, ihr habt euch da und da ja auch geirrt. So, ja, zu der Zeit waren das die besten Annahmen, die man machen konnte, also mit der besten Methodik. In der Retrospektive weiß man immer mehr. Ne? Und deshalb, also Wissenschaft, also Nikolas hat mal so einen schönen Satz gesagt, Wissenschaft irrt sich vorwärts. Also ne, wir sind nicht immer bei allem 100% richtig, aber alles, was wir irgendwie an Erkenntnisgewinn haben, basiert auf Messwerten, auf Modellen, die wir aufgestellt haben, die dem aktuellen Wissen entsprechen, das halt extrapoliert wird, um Vorhersagen zu machen. Die sind nicht immer alle 100% richtig, Aber das bedeutet nicht, dass, wenn davon irgendwas nicht 100% zutreffend ist, dass das komplette Modell halt falsch war. Was gerne, also von manchen Parteien ja auch geleugnet wird, ist sowas wie der menschengemachte Klimawandel. Ne? Da wissen wir als Wissenschaft, ist, also in der Wissenschaft diskutiert niemand darum, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt oder nicht. Das wird zwar gerne mal so dargestellt, dass dann gesagt wird, ja, die Wissenschaft, da gibt's auch Wissenschaftler, die sagen das anders. Nein, das ist die Mehrheit, also die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler sagt, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Und das ist auch ganz klar empirisch zu belegen. Ne? Du findest auch, wenn du nur lang genug suchst, findest du auch irgendwelche Leute, die mal irgendwo promoviert oder studiert haben, die sagen, Einstein hatte nicht recht. Ne? Und das ist auch eine der am besten untersuchten Theorien, von denen man auch weiß, das stimmt einfach. Ne? Also wenn du nur lang genug suchst, das ist auch so ein Grund, dass viele oder dass Leute nicht wissen oder absichtlich das Missverständnis missbrauchen, wie Wissenschaft funktioniert, um zu sagen, hier, wir haben hier drei Paper, da steht drin, da hat jemand rausgefunden, XYZ, ne? Aber so funktioniert das nicht, sondern Wissenschaft ist ein Erkenntnisgewinn, der auch durch Reproduktion wieder entsteht. Ne? Also eine Studie alleine sagt gar nichts. Mhm. Ne? Also, sondern es muss reproduzierbar, es muss überprüfbar sein. Und gerade wenn wir uns sowas angucken wie Klimaforschung, also sich hinzustellen und zu sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, ist absolut absurd. Wirklich absurd. Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind.
Aus der Fehlerkultur sind wir darauf gekommen.
Also genau.
Und wenn aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, in, ich sag mal, 10, 20 Jahren dann aber man rausfindet, na, okay, war doch nicht unsere Schuld, weil da war irgendwas, warum auch immer.
Das wird nicht passieren.
Okay.
Also das wird einfach nicht passieren, weil es wirklich klar belegbar ist, wenn du dir die aktuellen Klimamodelle und so weiter anguckst, dass sich mit der Industrialisierung das Klima massiv geändert hat. Aber da kommst du dann auch von so Klimawandelleugnern, die sagen also, ja, nee, das sind ja alles nur Modelle. So, ja, Gravitation ist auch nur ein Modell, ist auch nur eine Theorie. Trotzdem springst du nicht vom Hochhaus. Ne? Also,
weil wir wissen,
klar, ja, genau, so. Die überwältigende Anzahl der Studien sagt dir, du wirst draufgehen dabei. Ne? Und ähnlich ist das beim Klimawandel. Leute oder diese Menschen verwechseln auch gerne dann mit Absicht Klima und Wetter.
Ne? Ja, wenn es jetzt schneit, dann heißt ja, wo ist denn hier der Klimawandel?
Ja, genau sowas. Also, ich bin es ehrlich gesagt, also ich finde es traurig, aber ich bin es fast leid, mit solchen Leuten zu diskutieren. Weil diese Diskussionen, wir sagen in unserer aktuellen Show zum Beispiel bei Minkorrekt, also ein Hauptproblem von allen Problemen, die wir haben, die wir als Menschheit lösen müssen, ist ein immer dringender werdendes Problem der Umgang mit Desinformationen. Mhm. Weil wie wollen wir über sowas wie den Klimawandel diskutieren, Lösungen dafür oder den Energiewandel, also Energiepolitik oder Bevölkerungswanderungen durch Klimawandel oder ähnliches, wie wollen wir über sowas diskutieren, wenn wir uns nicht mal auf Fakten einigen können?
Ja.
Und wenn wir uns nicht auf Fakten einigen können, dann, also das ist das Problem, das über allen anderen Problemen irgendwie oben drüber liegt. Und dieser Umgang in unserer heutigen Informationsgesellschaft mit Desinformation ist was wirklich Schwieriges und was wirklich Kritisches. Also wir möchten ja keine Meinungen einschränken, wir möchten ja Vielfalt und Freiheit erhalten und so weiter, aber trotzdem müssen wir die Leute irgendwie ermächtigen, mit Desinformation umzugehen und die als solche zu erkennen, weil Desinformation auch in vielfältigen Formen daherkommen. Ne? Also ein Beispiel dafür, es gab eine Partei, die gesagt hat, dass Windräder schlecht sind, weil 100.000 Vögel jedes Jahr dadurch sterben. Ne? Da kann man sich fragen, stimmt das nicht? Ja. Ne? Und wenn man ein bisschen recherchiert, findet man raus, das stimmt. Ist trotzdem eine Desinformation, weil es komplett aus dem Kontext gerissen ist. Mhm. Wenn man dann nämlich mal guckt, wodurch sterben Vögel denn sonst noch so, sieht man mehrere Millionen im Jahr durch Fensterscheiben, weil sie dagegen fliegen. Ne? Und ich habe noch nie von einem Politiker gehört, der gefordert hat, dass wir überall die Fenster rausreißen. Also deshalb
durch Hauskatzen.
Ja, oh, Hauskatzen, genau, auch etliche.
Mehr Vögel, ne? Also, sterben durch Hauskatzen als durch Windräder.
Ja, genau. Und also dieser Umgang mit Informationen, wie wir als Gesellschaft heute mit Informationen umgehen, ist ein unglaublich wichtiges, aber auch ein unglaublich schwieriges Feld.
Meinst du, Informationen und vor allem auch Desinformationen werden auch für Stimmungsmache genutzt?
Ja, klar. Also natürlich. Also dafür musst du nur die Zeitung aufschlagen oder dir irgendwelche, also mittlerweile gibt's ja
Ja, dann noch schlimmer, das Internet aufmachen.
Ja, richtig.
Weil da kann ja jeder Mensch.
Es ist ja prinzipiell gut, dass jeder Mensch überall Informationen also teilen kann. Ne? Ich bin ein riesiger Fan des Internets, dass wir überall alle Informationen zur Verfügung haben. Wir müssen Menschen nur ermächtigen, Informationen einordnen zu können, damit umzugehen. Also Medienkompetenz, wie man es so ganz banal sagt, ist ein unglaublich wichtiges Ding und das fehlt leider. Und irgendwie, also mittlerweile ist es ja in Schulen auch angekommen, dass Medienkompetenz gelehrt wird, ne, dass man damit umgeht. Aber wir brauchen das nicht nur in Schulen oder so, man muss sich auch hier und da an die eigene Nase fassen und selber mal mit seinem Medienkonsum umgehen und gucken, wie man Sachen einordnet. Weil man fällt so schnell in Echokammern. Das ist schwierig und wir müssen halt miteinander reden.
Also wenn ich den einen Beitrag geliked habe, werden mir schnell ähnliche angezeigt
und
ich bleibe dann in meiner sogenannten Bubble.
Ja, oder es werden Kampagnen gefahren, ne, für irgendwelche Meinungsmache oder so.
Ja.
Also das ist auch, wie gesagt, das ist ein so dickes Brett, das man da zu bohren hat, ne? Aber ich glaube auch ein unglaublich wichtiges in unserer Gesellschaft, weil am Ende die öffentliche Meinung ja auch zu politischen Entscheidungen führt. Ne? Und wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, in der Fronten unglaublich verhärtet sind, in der aber auch noch nie so viel Unwahrheiten schlicht und einfach im politischen Kontext benutzt, also oder verbreitet wurden, um Wahlkampf zu machen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das dafür sorgt, dass manche Parteien, die sind halt sehr gut da drin, also Kanäle oder Medien zu nutzen, und wir müssen irgendwie wieder zu einer Mitte zurückfinden in der Gesellschaft. Also wir müssen weg von diesen extremen Rändern, und zwar in beide Richtungen.
Meinst du, dass dein bzw. euer Podcast und eure Veranstaltungen da auch beitragen?
Ja. Ja, also die Leute, die zu unseren Shows kommen, das sind ja auch Leute zum Großteil, die irgendwie unseren Podcast hören und so, da ist niemand bei, den wir in irgendeiner Form, dem wir bekehren oder so. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen auch niemanden bekehren oder so. Wir möchten eher halt Leute dazu bemächtigen, irgendwie in solchen Diskussionen nicht unterzugehen. Oder wir möchten eigentlich zeigen, wie schön Wissenschaft ist, wie das funktioniert. Dass das halt, also dass das wissenschaftliche Erkenntnis was anderes ist, als ich glaube XYZ. Also dass das halt was anderes ist, nicht, also Wissenschaft ist keine Meinung.
Mhm.
Ne? Ja, das ist
Fakten.
Ja, da kann man jetzt wieder, das sind deine Fakten. Ne? Aber das, also es ist halt ein schwieriges Feld. Aber ja, wir sind durchaus politisch, und das wurde uns auch hier und da schon vorgeworfen. Also ja, bleibt doch mal lieber bei eurer Wissenschaft äußert euch nicht politisch, weil es manchen Leuten nicht passt, wie ich mich zum Beispiel politisch äußere. Mir wurde dann irgendwie vorgeworfen, weiß ich nicht, ich wäre linksradikal. Wo ich mir auch denke, ich bin von linksradikal mindestens genauso weit entfernt wie von rechtsradikal.
Ja.
Also weiß nicht, man sieht sich ja selber immer als Mitte. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, aber ich komme aus einem Umfeld, also hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, eine Arbeiterfamilie. Ich glaube, ich vertrete eher linke Positionen als rechte.
Mhm. Aber darf man doch auch so behaupten?
Ja, klar. Also ich find's auch gut, wenn Leute in der Öffentlichkeit, also die in der Öffentlichkeit stehen, sich politisch äußern.
Ja.
Und
das spricht ja nicht gegen wissenschaftliche Fakten.
Nein, überhaupt nicht. Also dieser Vorwurf, den haben wir selten bekommen, wirklich selten. Aber dass Leute sagen, ne, äußert euch mal nicht politisch, oder warum müsst ihr euch politisch äußern? Da stehe ich an dem Punkt, wo ich sage, so, es ist, also Wissenschaft war noch nie unpolitisch.
Mhm.
Oder Wissenschaftler, also die wissenschaftliche Methodik ist was anderes. Das ist unpolitisch. Aber Wissenschaft an sich oder Wissenschaftler waren noch nie unpolitisch und sollten es auch nicht sein. Also wenn man sich zum Beispiel die Zeit um die Entwicklung der Atombombe anguckt, da gab es auch einen Haufen Wissenschaftler, also Physiker auch gerade, die auch gesagt haben, so, das ist die Büchse der Pandora, das sollten wir nicht aufmachen. Ne? Und dann gab es natürlich trotzdem Leute, die es entwickelt haben. Und Wissenschaft an sich ist unpolitisch, aber Wissenschaftler sind ja auch Menschen, die in einem Kontext leben, sind nicht unpolitisch. Und ich finde auch, man darf sich auch als Wissenschaftler durchaus politisch äußern. wenn man möchte. Also Beispiel Klimawandel, ne? Ja. ist halt was, wo man als Wissenschaftler hingehen muss und sagen muss, das ist ein Problem, das müssen wir angehen als Gesellschaft. Und dann ist man schon politisch in dem Moment, ne? Man kann jetzt sagen, der lass doch jeden machen, was er will, du willst den Leuten persönlich nichts vorschreiben, aber ich denke zum Beispiel beim Klimawandel, das ist ein Problem, das lösen wir nicht dadurch, dass sie jetzt irgendwie jeder von uns in seinem persönlichen Umfeld irgendwie die richtigen Entscheidungen trifft. Natürlich ist das trägt das mit dazu bei, aber Klimawandel an sich ist ein so großes Problem oder ein so umfassendes Problem, dass das am Ende politisch gelöst, also das müssen wir politisch lösen. Wir müssen da als Gesellschaft das politisch wahrnehmen. Ne? Nur weil du irgendwie als Person so ein Elektroauto fährst, statt dann ein Verbrenner, also du als Einzelperson, das löst das Problem nicht. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, um das Problem zu lösen. Und das geht am Ende nur politisch.
In diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Meinung und, ja, ich sag mal zwischen Wissenschaft und Meinung, was würdest du dir von der Wissenschaft auf der einen Seite und von, ich sag mal, uns normalen Leuten auf der anderen Seite wünschen?
Vielleicht würde ich mir eine bessere Finanzierung der Wissenschaft wünschen. Aber auch das kann ich mir auch für andere Themenbereiche wünschen. Ich könnte mir auch eine bessere Finanzierung der sozialen Berufe wünschen. Ne? Also, ja, es ist kein Wunschkonzert. Ja, richtig. Da wirst du viel böses Feedback auch zu bekommen, bin ich mir sicher.
Ja, und wenn ihr so ein Feedback habt, dann schickt uns eine Mail an podcast@radioessen.de. Wir sind für Diskussionen und Gespräche offen. Genauso offen wie Reinhard Remfort, unser heutiger Gast, mit seinem Podcast Methodisch Inkorrekt. Aber natürlich auch, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, ne? Der Podcast mit Sebastian
Pfarr. Bastian. Nicht Sebastian.
Basti. Basti Bielendorfer oder Dörfer?
Jetzt, Dörfer.
Ich rede mich hier um
Kopf. Bastian Bielendorfer.
Alliteration am Arsch.
Genau, das ist der zweite Podcast, den ich mache. Der ist später entstanden, den machen wir jetzt seit, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren, irgendwie sowas. Ich habe Basti damals, da kannte mich keine Sau, da kannte Basti keine Sau, bei so einer Matz, die wir für ZDF Wieso zusammen gemacht haben, kennengelernt. Und wir sind seitdem ganz gut befreundet und irgendwann haben wir gesagt, so, ja, lass doch auch mal einen Podcast zusammen machen, ne? Also, es war noch vor der großen Podcast-Welle, aber da war ein Podcast auch schon groß und da haben wir gesagt, so, ja, komm, lass mal einen Laber-Podcast machen. Und da haben wir gesessen, überlegt, wie nennen wir das Ganze, und haben wir Reinhard Remfort, Bastian Bielendorfer, und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir nennen das Ding Alliteration am Arsch. Also im Gegensatz zu Methodisch Inkorrekt ist Alliteration am Arsch wirklich nur ein Spaßprojekt. Auch da äußern wir uns relativ viel politisch, bekommen wir auch sehr viel Gegenwind hier und da. Dieser Podcast hat kein Konzept. Wir unterhalten uns einfach einmal die Woche über Gott und die Welt, über allen möglichen Scheiß, viel über Gaming und so, weil wir halt beide gerne zocken. Mhm.
Deswegen übrigens die Frage nach deinen Lieblingsgames.
Ja, das, genau. Früher haben wir die Folgen immer angefangen mit irgendwelchen abstrusen deutschen Pornodialogen, die wir eingespielt haben. Weil die halt so unglaublich absurd waren und so wunderschön, würden wir immer noch machen, wenn das nicht irgendwann halt, also irgendwann gehen einem die Dialoge aus, ne, also, weil es muss ja auch ohne Bild funktionieren, das muss ja, ne, also reingesprochen muss, also der Klassiker, den ja alle kennen, ist hier, warum liegt der Stroh rum, ne, warum hast du eine Maske auf, also so in der Richtung, damit haben wir früher immer angefangen, aber auch da reden wir durchaus über ernste Themen, also auch über Politik, über mentale Gesundheit, über Krebsvorsorge haben wir uns letztens unterhalten, über unseren Alltag halt, weil Basti hat ja jetzt auch nicht den normalen Alltag. Mhm. Also der ist ja auch in dieses Showbiz, also als Comedian, dass er da reingerutscht ist, auch eher so durch Zufall gekommen.
Ne? Ist das so ein Gegenpol zu der, wie ich es mir jetzt vorstelle, eher ernsten Wissenschaft?
Methodisch Inkorrekt ist nicht so ernst. Also auch mit Nikolas bin ich lange, lange, lange befreundet und auch da reden wir ja viel über unseren Alltag und versuchen das auch unterhaltsam zu machen. Also
und habt auch oft einen Bezug auf die Stadt Essen. Das finde ich natürlich auch interessant. Letztens ging es natürlich um Verkehrspolitik und natürlich wird da das Beispiel Rü. Der Rü
aufgeführt.
Ja, ja. Und ich denke, ja, okay, wenn jetzt jemand aus Erfurt zuhört, du kennst es nicht, aber ihr habt es schön in den Kontext
Also Nikolas kommt halt aus dem Pott, der kommt aus Gelsenkirchen, aus Schalke quasi. Und da natürlich reden wir auch hier über lokale Sachen, die uns halt betreffen. Und Nikolas fährt zum Beispiel auch immer, oder im Sommer, wobei im Winter manchmal auch, mit dem Fahrrad zur Uni. Von Gelsenkirchen nach Duisburg.
Ja.
Und kriegt da halt auch unglaublich viel mit, was halt die Fahrradinfrastruktur und so angeht. Und ja, natürlich reden wir auch über sowas. Aber ja, die beiden Formate sind komplett unterschiedlich. Und ich würde aber nicht sagen, dass das eine der Gegenpol zum anderen ist. Es ist eher was, also in meinem Hobby etwas, was anderes halt, was sich irgendwie ergänzt. Ich mache beides gerne und ich bin froh, dass es beides gibt.
Dein Hobby, das du zum Beruf gemacht hast.
Ja.
Und damit gehen wir Richtung Ende dieser Folge von Essen im Ohr mit drei Entscheidungsfragen, die ich noch für dich habe. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Buch oder Podcast?
Oh. Boah, das finde ich schwierig.
Für einen Wissenschaftler schon, ne?
Nee,
für einen Podcast-Wissenschaftler.
Nee, aber ich find's wirklich schwierig, weil es für mich zwei komplett unterschiedliche Medien sind, die ich zu anderen Zeiten konsumiere. Also ein Buch lese ich, wenn ich in der Bahn sitze.
Ja.
Oder wenn ich irgendwie abends im Bett nochmal Bock habe, irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde irgendwas zu lesen. Ein Podcast höre ich, während ich andere Sachen mache. Also während ich irgendwie, also jetzt nichts, wobei ich viel nachdenken muss, weil dann wird's halt schwierig. Aber wenn ich irgendwie, was weiß ich, Pakete packe, irgendwo aufräume oder mit lange Autofahrten oder so, da kann ich halt kein Buch lesen.
Ja,
Da höre ich dann halt einen Podcast. Deshalb, ich mag eigentlich beides sehr, sehr gerne. Aber dann, ich sag mal Podcast, weil da Podcast ist so ein Lean-Back-Medium, da musst du halt nichts machen.
Schönes Argument. Letzte Entscheidungsfrage, Stephen Hawking oder Peter Lustig?
Peter Lustig. Das, also, ich, Stephen Hawking auch super, ne, aber ich bin mit Peter Lustig groß geworden.
Mhm,
also, ja. Es, ja.
Stephen Hawking ist einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit?
Ja. Ja, also
Peter Lustig ja quasi auch.
Ja, ne? Peter Lustig quasi auch, genau.
Gut, möchtest du noch was ergänzen? Haben wir noch was vergessen?
Bestimmt. Man kann, glaube ich, noch stundenlang über alle möglichen Themen reden, gerade über Wissenschaft, über irgendwie Berufsfindung, über das Ruhrgebiet, über Essen. Aber nee, ich habe für hier nichts mehr hinzuzufügen.
Hast du noch einen Wunsch an die Stadt Essen?
Ein Wunsch an die Stadt Essen,
ja,
ja, bessere und mehr Fahrradinfrastruktur und zwar massiv mehr und mehr für die Jugend tun und zwar für die Jugend, die nicht mit dem goldenen Löffel im Essener Süden geboren wurde, sondern die andere. Ich verfolge auf Instagram das Projekt von Essen Diese und ich finde es unglaublich toll, was die halt für die Jugendkultur hier in Essen gemacht haben. Mhm. Natürlich holen die auch nicht alle ab, also man kann nicht immer alle abholen, aber ich finde es unglaublich toll, dass die eine Stimme für den, ich möchte mal sagen, Essener Norden, wenn man so möchte, gefunden haben.
Ja, waren auch schon hier im Podcast und sagten auch, natürlich, dieser Sozialäquator, schön schlimmes Wort irgendwie,
ja,
die Stadt Essen so trennt. Ne?
Quarks und Co., die Folge über Armut, ist Essen das Beispiel mit der H40 als Trennung zwischen Nord und Süd.
Und die 107, die von Katernberg bis Rüttenscheid fährt. Ne?
Bis Bredeney, glaube ich sogar.
Bredeney,
oder?
Ja. Gut, aber ja, wir wissen alle, was gemeint ist damit.
Ja.
Und damit ganz herzlichen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Empfehlt diese und weitere Folgen weiter in Familie, zum Beispiel fürs Weihnachtsessen, worüber wir gesprochen haben, Freundeskreis und natürlich Uni und Arbeitskreis. Ich empfehle euch noch den Tag in 5 Minuten. Das ist unser kurzer Nachrichtenpodcast von Radio Essen. Mein Name ist Fabian Schulenkopf. Ich bedanke mich nochmal bei euch und bei dir, Reinhard Remfort, für dieses Gespräch im Radio Essen Podcast Essen im Ohr und die letzten Worte, die gehören dir.
Es war sehr schön hier zu sein. Ich habe noch nie in meinem Leben in ein so teures Mikrofon gesprochen.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu, überall da, wo es Podcasts gibt.